Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Es ist tief in der Nacht, irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Der Himmel über Connecticut ist schwarz. Der Sturm hat die ganze Gegend im Griff. Seit fast 2 Tagen schon. Schnee und gefrorener Regen peitschen durch die Straßen. Stromleitungen sind gerissen. Äste liegen kreuz und quer. Nur die Schneepflüge kämpfen sich noch durch. In einem davon sitzt Joseph.
Er fährt seine übliche Route ab, langsam und konzentriert. Er kennt die Straßen und weiß, wo es rutschig wird oder wo Bäume auf der Straße ragen. Seit Stunden schon schippt er Schnee, legt Sand aus und arbeitet sich von der Hauptstraße in die Nebenstraßen vor. Nichts Ungewöhnliches, bis er unweit der Stadt Newtown an den Lake Shore kommt.
Da ist ein Truck. Ein mittelgroßer U-Haul steht am Straßenrand. Das ist so ein typisch amerikanischer Umzugswagen. Davor steht nichts, aber dahinter eine Maschine. Groß, laut, klobig. Ein Holzschredder. Daran bleibt sein Blick hängen. Wer zur Hölle häckselt Holz mitten in einem Schneesturm?
Joseph bremst leicht ab. Im Scheinwerferlicht erkennt er dann auch eine Gestalt. Einen Mann, der kurz zu ihm schaut. Und ihm dann wortlos bedeutet, einfach weiterzufahren.
Und Joseph, der fährt weiter, aber etwas lässt ihn nicht los. 2 Stunden später kommt er auf dem Rückweg noch einmal an derselben Stelle vorbei. Der Truck steht immer noch da, nur ist jetzt die Heckklappe offen und überall auf dem Boden liegen Holzspäne, auch im Laderaum.
Aber kein Mensch weit und breit, nur Schnee, Eis und dieser Geruch. Etwas ist jedoch merkwürdig. Irgendwas stimmt nicht.
Aber was genau, das weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch. Hi.
Werbung.
Vielleicht wisst ihr das ja schon, wir nehmen unsere Folgen ja immer bei Anne zu Hause auf und es könnte sein, dass wir dabei schon ein paar Mal unterbrochen wurden, oder?
Ja, es ist vielleicht 1, 2 oder vielleicht auch 3-mal passiert, dass der Paketbote geklingelt hat und wir deswegen kurz pausieren mussten. Ich muss gestehen, ja, schuldig, ich bin eher Team Online-Shopping. Und unser heutiger Werbepartner spielt dabei auch fast jedes Mal eine wichtige Rolle.
Denn wir sprechen heute über Klarna, einem der weltweit führenden Zahlungsanbieter. Und Klarna ist auch eine lizenzierte Bank. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das alles schon mal beim Step Zahlungsmöglichkeiten gesehen habt.
Und ich muss sagen, ich habe da auch immer direkt ein gutes Gefühl, wenn ein Online-Shop Klarna als Zahlungsmethode anbietet. Auch, weil es für viele Shops einen Klarna-Käuferschutz gibt.
Ja, und das bedeutet, dass ihr safe seid, wenn ihr bestellt und da irgendwas mit eurer Bestellung schiefläuft. Also zum Beispiel defekte Artikel bei euch ankommen oder gar nicht erst mitgeschickt werden. Dann könnt ihr eure Zahlung nämlich sofort pausieren und das Problem bei Klarna melden.
Ich persönlich wähle beim Online-Shopping immer die Möglichkeit später bezahlen aus. Dann habe ich nämlich bis zu 30 Tage Zeit, alles zu bezahlen. Also das ist dann wie auf Rechnung. Das ist für mich die stressfreiste Variante und kostet auch nichts extra oder so.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ihr die Zahlung sofort tätigt. Egal was ihr wählt, mit Klarna ist das Bezahlen dadurch voll einfach und auch schnell gemacht. Und wenn wir online shoppen, dann soll das alles natürlich auch reibungslos ablaufen, ohne dass ihr eure Zahlungsdaten jedes Mal wieder neu eingeben müsst.
Also achtet doch mal auf Klarna bei den Zahlungsmethoden und probiert es einfach aus, wenn ihr das nicht eh schon ständig tut, so wie ich. Wenn ihr noch mehr zum Thema Klarna-Käuferschutz wissen wollt, dann packen wir euch den Link dazu in unsere Shownotes, also dem Beschreibungstext hier zur Folge. Vielen Dank an Klarna für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Ein paar Tage vorher hätte wohl niemand gedacht, dass in einer beschaulichen Kleinstadt in Connecticut etwas passieren würde, das später landesweit für Schlagzeilen sorgen wird.
Newtown im US-Bundesstaat Connecticut. Ein ruhiger Ort, eingebettet in die hügelige Landschaft des Nordostens. Wälder, Wiesen und kleine Flüsse. Anfang der 80er Jahre leben hier rund 20.000 Menschen. Für sie ist es ein Ort, an dem sich das Leben sicher anfühlt. Sie leben in einer ruhigen, wohlhabenden Gemeinde, knapp 2 Stunden außerhalb von New York City.
Es ist der perfekte Ort für Familien. Hübsche Schulen, große Grundstücke und kaum Kriminalität. Die Polizeiberichte handeln meist von kleineren Einbrüchen oder verlorenen Hunden. Aber Mord? Den hat es seit über 10 Jahren nicht mehr gegeben. Die Leute hier kennen einander oder glauben zumindest, es zu tun.
Eine, die hier in der Kleinstadt ihre Kinder großzieht und immer in die Großstadt pendelt, ist die 39 Jahre alte Hella. Hella ist zwar in Dänemark geboren, lebt aber in den USA. Daher wird ihr Name in unseren Quellen auch nicht dänisch ausgesprochen, sondern amerikanisch betont. Und an dieser Aussprache orientieren wir uns jetzt in dieser Folge auch. Hella ist Flugbegleiterin bei Pan American Airlines, kurz Pan Am, und fliegt regelmäßig um die Welt. Sie ist eine enorm schöne Frau mit blonden Haaren und einem einnehmenden Lächeln.
Doch Ende November 1986 scheint Hella von der Welt spurlos verschwunden zu sein. Unter der Oberfläche dieses friedlichen Vorstadtlebens von Newtown scheint sich etwas zu verschieben. Hellas Freunde machen sich Sorgen, denn Hella, sonst zuverlässig, gewissenhaft und liebevoll, hat sich plötzlich nicht mehr gemeldet.
Wir springen zeitlich ein paar Tage zurück. Es ist der 18. November 1986. Hella landet nach einem langen Flug aus Frankfurt am Main in New York. Zusammen mit 2 Kolleginnen pendelt sie von dort nach Newtown. Sie wird von einer Kollegin am Abend nach Hause gebracht. Da ist es kurz nach 19 Uhr, als Hella vor ihrem Haus in Newtown aus dem Auto steigt. Draußen weht ein kalter Wind. Ein Schneesturm ist im Anmarsch. Hella nimmt ihren Koffer, verabschiedet sich und verschwindet. Für immer. Es ist das letzte Mal, dass ihre Kollegin sie sehen wird.
Was zunächst aussieht wie eine harmlose Abwesenheit, wird schnell zu einem Rätsel. Am nächsten Tag ruft Hellas Ehemann Richard bei seiner Schwester an und sagt, dass er mit der Familie zu ihr kommen will. Er kommt, aber ohne Hella. Ihren Freundinnen erzählt er später, sie sei zu ihrer Mutter gereist, weil die krank sei. Doch das stimmt nicht. Denn niemand hat sie gesehen. Niemand hat mit ihr gesprochen. Und ihr Auto bleibt tagelang auf dem Parkplatz der Pan Am Crew stehen. Freunde und Kollegen werden misstrauisch. Sie wissen, Hella hätte sich nie einfach so aus dem Staub gemacht. Vor allem nicht ohne ihre 3 Kinder.
Hella wird 1947 in Dänemark geboren und wächst als Einzelkind in einem kleinen Ort in der Nähe von Kopenhagen auf. Sie ist klug, offen und sprachbegabt. Sie spricht fließend Französisch, Englisch und versteht mehrere skandinavische Sprachen und auch etwas Deutsch. Schon früh zieht es Hella in die Welt. Sie studiert, lebt in England, arbeitet in Paris als Au-pair, wird später Flugbegleiterin bei Capital Airwaves und landet schließlich, nach einem Auswahlverfahren mit über 200 Bewerberinnen, bei Pan Am.
Im Mai 1969, mit 22 Jahren, ist Hella in Miami zur Flugbegleiterschulung, als sie Richard kennenlernt. Ein Pilot mit charmantem Auftreten, aus gutem Haus, mit militärischem Hintergrund und einem aufregenden Lebensstil. Er ist 10 Jahre älter als Hella. Sie verliebt sich in ihn, obwohl Richard damals schon mit einer anderen Frau verlobt ist. Diese Verlobung ist aber kein Problem für die beiden. Und sie werden ein Paar. Die Beziehung der beiden ist aber von Anfang an kompliziert. Mal zusammen, mal getrennt, mal Nähe, mal Distanz. 6 Jahre später erwartet Hella ein Kind von Richard. Und Richard schlägt vor, zu heiraten. Sie willigt ein. Vielleicht aus Liebe, vielleicht aus Pflichtgefühl. Aber am 29. November 1975 geben sie sich das Ja-Wort.
Sie ziehen gemeinsam nach Newtown. Ein einstöckiges Haus, ein ruhiges Leben. Zumindest auf den ersten Blick. In den folgenden Jahren bekommen sie 3 Kinder. Andrew, Thomas und Christina. Hella bleibt ihrer Arbeit trotz des Trubels treu. Richard ebenfalls, zumindest was seinen Beruf betrifft. Denn hinter den Kulissen, da bröckelt die Ehe.
Richard ist oft unterwegs. Er sagt, er sei auf Flügen. Doch Hella fängt an zu zweifeln. Immer wieder findet sie Hinweise darauf, dass Richard sie betrügt. Merkwürdige Nummern tauchen auf der Telefonrechnung auf, seine seltsamen Ausflüchte und dann auch noch sein zunehmend kühles Verhalten. Im Sommer 1986, nach 11 Jahren Ehe, reicht es Heller dann. Sie kontaktiert eine Scheidungsanwältin und einen Privatdetektiv.
Ja, denn sie will Gewissheit und die bekommt sie. Der Detektiv verfolgt Richard und sieht ihn mit einer anderen Frau, einer Kollegin von einer anderen Airline. Der Detektiv schießt Fotos, die dokumentieren Umarmungen und Küsse. Als Heller diese Beweise sieht, ist sie am Boden zerstört. Sie weint und dann trifft sie eine Entscheidung. Sie will die Scheidung.
Heller hat schon Kontakt zu ihrer Anwältin und will alles sauber regeln. Ohne Drama, möglichst diskret. Vor allem wegen der Kinder. Die sind mittlerweile 10, 8 und 5 Jahre alt. Am 14. November 1986 soll ein Sheriff Richard die Scheidungspapiere übergeben. Aber Richard taucht nicht auf. Angeblich ist er nicht zu Hause. In Wahrheit geht er durch die Hintertür raus, kurz bevor der Beamte klingelt. Es scheint, als wolle Richard die Scheidung nicht.
In der Öffentlichkeit ist der 48-jährige Richard respektiert. Er fliegt nicht nur als Pilot für eine Airline, sondern er arbeitet auch noch als Teilzeitpolizist in Newtown. Das bedeutet, er unterstützt die, in Anführungsstrichen, normale Polizei. Er kontrolliert zum Beispiel leere Häuser, wenn deren Bewohner im Urlaub sind, oder leitet den Verkehr bei Unfällen. Nach außen hin ist er ein engagierter Vater und ein ruhiger Ehemann. Doch hinter geschlossenen Türen zeigt sich ein anderes Bild.
Richard ist kontrollierend, verschlossen und distanziert. Laut Büchern und Dokus über den Fall beschreiben Bekannte und Freunde ihn als kalt. Immer wieder berichten sie von Verletzungen an Heller. Geschwollene Augen oder blaue Flecken. Sie sagt selten, woher diese Verletzungen kommen. In einem Fall soll Richard Heller aber sogar vor Gästen geschlagen haben.
Richard trinkt viel, zieht sich in den Keller zurück und zeigt wenig Interesse an seinen Kindern. Wenn er spricht, dann oft über seine Zeit bei der Airline Air America. Air America war eine Fluggesellschaft, die inoffiziell von der CIA betrieben wurde. Offiziell war sie eine zivile Airline, war aber eigentlich eine Tarnorganisation, vor allem in Südostasien. Dort will Richard dann nach Vietnam und Laos geflogen sein. Er erzählt gern Geschichten über wilde Manöver und, in Anführungsstrichen, Fracht, die nicht immer menschlich war. Affen an kleinen Fallschirmen, schreiende Gefangene, makabere Anekdoten, die wahrscheinlich kaum jemand lustig findet.
Und Heller, die versucht den Schein zu wahren. Sie ist beliebt im Ort, liebevoll zu ihren Kindern und engagiert im Alltag. Doch im Herbst 1986 ist sie bereit, ihr Leben neu zu beginnen. Ohne Richard. Nur dazu wird es nicht mehr kommen.
Am Abend des 18. November 1986 steigt sie ja, wie gesagt, nach einem langen Flug mit ihrem Koffer aus dem Auto vor ihrem Haus in Newtown. Drinnen im Haus sind Richard und die Kinder. Ein Zuhause, das bald keins mehr ist. Draußen wütet ein Schneesturm. Schwerer, nasser Schnee wirbelt umher und im ganzen Ort fällt immer wieder der Strom aus. Was in dieser Nacht in dem Haus passiert, das ist bis heute eines der rätselhaftesten Kapitel in der amerikanischen Kriminalgeschichte. Denn seit dieser Nacht fehlt von Heller jede Spur.
Und das bemerkt auch Hellers Privatdetektiv. Keith hört auf einmal nichts mehr von seiner Klientin. Auch Hellers Scheidungsanwältin bekommt keine Antwort mehr. Ungewöhnlich bei einem laufenden Verfahren. Auch Freunde versuchen, Heller zu erreichen, aber vergeblich. Es gibt keinen Rückruf, keine Nachricht, nichts.
Alle haben dasselbe Gefühl. Irgendwas stimmt nicht. Eine Frau wie Heller, verantwortungsvoll, liebevoll und verlässlich, die würde nicht einfach verschwinden, nicht ohne ihre Kinder, nicht ohne ein Wort und nicht mitten in einem Scheidungsverfahren. Sie kann sich zwischen Auto und Haus ja nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Und spätestens jetzt stellen sich alle dieselbe Frage, nämlich was, wenn ihr Mann etwas mit dem Verschwinden zu tun hat?
Richard verhält sich mehr als merkwürdig. Er wimmelt alle Fragen von Hellers Freundinnen ab. Sie sei als Flugbegleiterin unterwegs, sagt er. Ein anderes Mal behauptet er, er wisse nicht genau, wo sie sei. Und wenig später erzählt er, sie sei in Dänemark bei ihrer kranken Mutter. Er hält Hellas Freundinnen also mehrere Tage lang hin, mit unterschiedlichen Geschichten.
Der Verdacht, dass Richard irgendwas mit dem Verschwinden von Hella zu tun haben könnte, der liegt jetzt in der Luft, schwer wie der nasse Schnee, der in diesen Novembertagen auf Connecticut fällt. Hellas Freundinnen und der Privatdetektiv Keith melden sich schließlich bei der Polizei. Mittlerweile ist schon der 1. Dezember. Sie sagen, dass sie schon seit fast 2 Wochen nichts von Hella gehört haben. Aber dann kommt die Reaktion der Polizei. Denn ein Officer sagt, laut dem Buch True Crime Connecticut, sinngemäß, ach, die ist bestimmt nur abgehauen. Vielleicht hat sie selbst eine Affäre. Vielleicht braucht sie einfach Zeit.
Für Hellas Umfeld ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Sie haben sich Hilfe erhofft und bekommen so eine Aussage zurück. Während draußen der Winter und die Weihnachtszeit beginnt, hat drin längst ein dunkler Verdacht Wurzeln geschlagen. Und sie alle wissen, wenn die Polizei nicht endlich anfängt hinzuschauen, wird es bald zu spät sein.
Die Polizei spricht nämlich lange nur von einem gewöhnlichen Vermisstenfall, obwohl Hellas Freundinnen schon früh Alarm schlagen. Vor allem der Privatdetektiv Keith. Er ruft immer wieder bei der Polizei an. Er drängt, hakt nach und macht Druck. Er erzählt ihnen von der geplanten Scheidung und von Hellas Verletzung. Er gibt ihnen die Fotos von Richard und seiner Affäre. Für Privatdetektiv Keith ist früh klar, dass Richard etwas mit Hellas Verschwinden zu tun haben muss.
Der gibt sich nach außen kontrolliert und betont normal. Doch wer genauer hinsieht, merkt, dieser Mann führt ein Leben mit doppeltem Boden. Als erfolgreicher Pilot verdient er weit mehr als die meisten. Und doch ist er nebenbei als Teilzeitpolizist unterwegs. Ehrenamtlich, erst in Newtown, dann sogar bezahlt in einer Nachbarstadt.
$7 pro Stunde bekommt er dort. Lächerlich wenig im Vergleich zu seinem Pilotengehalt. Aber Richard scheint die Rolle des Gesetzeshüters geradezu zu lieben. Er investiert in Seminare, bezahlt seine Ausrüstung selbst, fährt einen umgebauten Ford Crown Victoria, ausstaffiert mit Antennen, Blaulicht und Sirene. Eine exakte Kopie der echten Polizeiwagen. In der Nachbarschaft gilt er längst als schrullig. Das Grundstück ist überladen mit ungenutzten Maschinen, Traktoren, Mäher und sogar einem teuren Bagger, der nur herumsteht und rostet. Richard ist auch ein großer Fan von Waffen. Er sammelt sie und geht gerne auf Waffenshows in der Gegend. Waffenshows sind in den USA ähnlich wie Messen, auf denen Händler und Privatpersonen Waffen, Munition und Zubehör verkaufen.
Vielleicht ist Richards Polizeiarbeit ein Grund, weshalb die Beamten zuerst nicht gegen ihren Quasi-Kollegen ermitteln wollen. So beschreibt es zumindest Privatdetektiv Keith in verschiedenen Dokus über den Fall. Und das, obwohl Hellas Freundinnen der Polizei erzählen, dass Hella Angst hatte, davor, Richard die Scheidungspapiere zu übergeben. Davor, was passieren könnte, wenn sie ihn tatsächlich verlässt. Einer Freundin sagte sie sogar, niemand solle an einen Unfall glauben, falls sie plötzlich verschwinde. So schreibt es der Autor Arthur Herzog in seinem Buch über den Fall. Und jetzt ist genau das passiert. Hella ist verschwunden.
Und Richards Aussagen dazu? Die sind widersprüchlich. Wie ihr ja schon wisst, erzählt er zuerst, Hella sei zu seiner Schwester gefahren, trotz eines heftigen Schneesturms in der Nacht. Dann behauptet er, sie sei plötzlich nach Dänemark geflogen, zu ihrer kranken Mutter. Doch als sich eine Freundin von Hella in Dänemark meldet, da stellt sich heraus, dass die Mutter gesund ist und Hella ist nicht bei ihr.
Weil Hellas Freundinnen und Privatdetektiv Keith so viel Druck machen, befragt die Polizei Richard dann letzten Endes doch. Anfang Dezember erzählt er, was aus seiner Perspektive am 19. November 1986 passiert ist. Hella kam von der Arbeit nach Hause, es gab Abendessen und dann hat sie die Kinder ins Bett gebracht. Am Morgen des 20. November 1986, wenige Stunden nach dem letzten bekannten Lebenszeichen von Hella, weckt Richard die junge Nanny der Familie, Dawn Marie. Die lebt seit einiger Zeit bei Hella und Richard und kümmert sich um die Kinder, wenn die beiden arbeiten.
An diesem Morgen weckt Richard die Nanny früh, viel früher als gewöhnlich. Es ist 6 Uhr morgens und draußen liegt Schnee. Das Wetter ist schlecht. Richard sagt, Hella sei schon losgefahren, zu seiner Schwester in die Nachbarstadt. Durch den Schneesturm hat Newtown keinen Strom mehr, aber bei der Schwester funktioniere der Strom noch. Er will mit den Kindern und der Nanny Dawn dorthin fahren.
Richard verfrachtet die drei Kinder und die Nanny ins Auto und bringt sie zu seiner Schwester. Doch Hella ist nicht dort. Und auch Richard fährt wieder weg und bleibt den Tag über verschwunden. Erst gegen 7 Uhr abends holt er seine Familie wieder ab und fährt zurück nach Newtown. Als die Nanny ihn fragt, wo denn jetzt Hella sei, zuckt er nur mit den Schultern und gibt sich unwissend. Am nächsten Tag hat er aber eine andere Version parat und sagt, dass Hella in Dänemark sei, wegen ihrer Mutter.
Die Nanny Dawn beginnt sich zu wundern, vor allem über den Zustand im Schlafzimmer. Denn Stücke des Teppichs fehlen plötzlich. Richard erklärt, er habe aus Versehen Kerosin verschüttet. Ein Missgeschick mit einem Heizgerät aus der Garage. Deshalb müsse der Teppich raus. Tatsächlich hat er die Teppichreste in Streifen geschnitten und zum Müllplatz gebracht. Und nicht nur das. Dawn fällt auf, dass auch der große Gefrierschrank aus der Garage verschwunden ist. Von einem Tag auf den anderen. Und außerdem ist die Stimmung im Haus irgendwie seltsam ruhig, fast schon unheimlich. Richard gibt nur noch knappe Antworten und weicht aus. Alles wirkt kontrolliert, beinahe zu kontrolliert.
Als die Nanny vom Teppich und dem Gefrierschrank erzählt, scheinen bei einigen Polizisten die Alarmglocken anzugehen. Besonders als Dawn erzählt, dass sie auf einem Teppich im Schlafzimmer von Hella und Richard einen dunklen Fleck am Ende des Bettes gesehen hat. Die Polizei bestellt Richard daraufhin ein.
Mittlerweile ist es der 4. Dezember 1986. Fast 2 Wochen sind vergangen, seit Hella zuletzt gesehen wurde. Richard unterzieht sich einem Lügendetektortest. 3 Stunden dauert die Befragung und am Ende heißt es, er hat bestanden. Einer der Ermittler vermerkt in seinem Bericht, Richard wirke glaubhaft. Manche in der Polizei nehmen das als Entlastung. Andere hingegen bleiben misstrauisch. Denn so richtig erklären kann sich niemand, warum Hella, eine zuverlässige Mutter und Kollegin, einfach ohne ein Wort verschwinden sollte.
Auch Privatdetektiv Keith zweifelt. Aber Richard hat den Lügendetektortest bestanden. Als er von Nanny Dawn erfährt, dass Richard den Teppich aus dem Schlafzimmer weggeworfen hat, macht er sich aber selbst auf die Suche. Er durchwühlt einen ganzen Tag lang Müllberge auf der Newtown-Deponie, gemeinsam mit Helfern, in der Hoffnung, Beweise zu finden. Und tatsächlich, sie finden ein Teppichstück, das dem im Schlafzimmer von Hella und Richard gleicht. Es geht direkt ins Kriminallabor, unter Leitung von Dr. Henry Lee, einem der angesehensten Forensiker des Landes. Doch das Ergebnis ist ernüchternd. Keine Blutanhaftungen, keine Hinweise auf ein Verbrechen. Der Teppich bleibt vorerst ein leerer Hinweis.
Könnte der erste und so naheliegende Verdacht doch der falsche sein? Laut den Experten, die mit Richard den Lügendetektortest gemacht haben, sollen die Ermittler in andere Richtungen ermitteln. Hatte Hella vielleicht doch selbst eine Affäre? Haben sich alle zu früh auf Richard, den Ehemann, als Täter eingeschossen?
Privatdetektiv Keith, der von der Arbeit der Polizei enttäuscht ist, wendet sich mit dem Fall an den Staatsanwalt der Gegend. Der schaltet daraufhin die State Police ein, also die Polizei des Staates Connecticut. Und damit gibt es erste Fortschritte in den Ermittlungen. Nachbarn und Verwandte werden ausführlich befragt. Hellas Finanzen und Telefonverbindungen werden untersucht. Doch es gibt kein einziges Zeichen von ihr. Keine Anrufe, keine Kontoaktivität, nichts. Der Verdacht, dass hier mehr passiert ist als ein einfacher Ehestreit, wächst mit jedem Tag.
Schließlich wird sogar eine eigene Taskforce gegründet, unter Einbeziehung von Experten wie dem Forensiker Dr. Henry Lee. Jetzt beginnt eine andere Art der Ermittlungen. Systematisch, gezielt und kriminalistisch. Hella ist noch immer verschwunden, aber inzwischen glaubt kaum noch jemand, dass sie freiwillig gegangen ist. Die Ermittler schauen sich nun Richards Verhalten in den Wochen vor und nach dem 19. November 86 genauer an. Was sie dabei entdecken, das ist nicht nur merkwürdig, es ist regelrecht alarmierend.
Zunächst werfen sie einen Blick in seine Finanzen. Richard hat in kurzer Zeit ungewöhnlich viele größere Anschaffungen gemacht. Am 13. November 1986, also 6 Tage vor Hellas Verschwinden, kauft er zum Beispiel für $375 einen großen Tiefkühlschrank. Er bezahlt bar, ohne Namen und ohne Quittung.
Am 17. November 86 holt er das Gerät ab, genau einen Tag, bevor Hella zum letzten Mal lebend gesehen wird. Fast zeitgleich kauft er neue Bettwäsche, zwei Kissen und einen neuen Überwurf für das Bett. Und er kauft eine Schaufel und Handschuhe. Gegenstände, die in diesem Zusammenhang zumindest mal stutzig machen.
Wiederum einen Tag später, am 18. November, will Richard bei einem Verleih in der Nähe einen riesigen Holzschredder abholen, den er angemietet hat. So ein Schredder kann Baumstämme von bis zu 30 cm Durchmesser zerkleinern.
Der Händler vor Ort erklärt ihm allerdings, dass sein Auto nicht belastbar genug für das Gerät sei. Also bestellt Richard einfach ein neues Auto. Einen Ford Pickup mit speziellem Anhänger. Aber der kommt nicht mehr rechtzeitig. Also mietet er stattdessen einen U-Haul-Truck. Mit einem Holzhäcksler der Marke Brush Bandit. Mit dem fährt er dann vom Verleih weg.
Der Holzschredder hat eine große Einfüllöffnung, in die Äste oder Stämme geschoben werden. Innen sind scharfe, rotierende Messer oder Walzen, die zerschneiden das Holz mit enormer Kraft. Und am Ende wird das Holz zu kleinen Stücken zerteilt, also so wie Mulch. Was Richard genau mit dem Gerät vorhat, bleibt im Dunkeln. Aber die Polizei hat einen ersten grausigen Verdacht. Ihr erinnert euch ja, am Anfang der Folge habt ihr schon mal einen Einblick bekommen. Die Polizei dagegen steht hier noch ganz am Anfang.
Denn mit all diesen Anschaffungen, Tiefkühler, Häcksler, Werkzeug, neues Bettzeug, ergibt sich ein Bild. Es scheint, als hätte Richard sich akribisch vorbereitet auf etwas oder auf das danach.
Die Ermittler durchforsten weiter Richards Kreditkartenabrechnungen, seine Kontoauszüge und seine Bewegungen. Am 25. November, also wenige Tage nach Hellers Verschwinden, kauft Richard zum Beispiel neuen Teppichboden für 3 Schlafzimmer.
All diese Informationen sammeln die Ermittler in den Wochen vor Weihnachten. Und das Muster der Anschaffung spricht eine eindeutige Sprache. Auch das neue Auto, das nicht rechtzeitig ankommt.
Es wirkt, als ob er unbedingt etwas transportieren musste. Etwas Schweres. Mit den Indizien haben die Ermittler genug, um vor Gericht einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen. Und der wird genehmigt. Am 24. Dezember 1986, also Heiligabend, 5 Wochen nachdem Heller zuletzt gesehen wurde.
Richard ist mit den Kindern über die Weihnachtstage nach Florida gereist. Und die Polizei nutzt diese Gelegenheit. Am 26. Dezember, am Nachmittag, verschaffen sich die Ermittler der Connecticut State Police Zugang zu seinem Haus durch ein Fenster auf der Rückseite.
Drin bietet sich ihnen ein verstörendes Bild. Die Möbel stehen kreuz und quer. Schmutzige Kleidung liegt verstreut auf dem Boden. In der Küche stapeln sich ungewaschene Teller und Töpfe. Der Teppichboden wurde herausgerissen. In einem der Kamine scheint etwas verbrannt worden zu sein. Spielzeug liegt offen herum und Matratzen auf dem nackten Boden verteilt. Von einer funktionierenden Familie fehlt jede Spur. Stattdessen herrscht Chaos. Ein Ort, der eher an ein verlassenes Haus als an ein Zuhause erinnert.
Die Forensiker sichern, was sie können. Sie finden Dutzende Waffen, Pistolen, Revolver, Gewehre, sogar 2 Handgranaten. Richard ist ja wie gesagt ein großer Waffensammler. Falls eine der Waffen vor kurzem abgefeuert wurde, dann finden die Forensiker das im Labor heraus.
Daneben beschlagnahmen die Ermittler alle möglichen Textilien, wie Handtücher und Waschlappen, alles, was Fasern, Blut oder Haare aufgenommen haben könnte. Die Matratze aus dem Elternschlafzimmer nehmen sie besonders genau unter die Lupe. Und tatsächlich, Dr. Henry Lee, der leitende Forensiker, entdeckt auf der Seite der Matratze winzig kleine Flecken. Genau an der Stelle, an der auch Hellers Nanny einige Wochen zuvor einen verdächtigen dunklen Fleck gesehen hatte. Könnte das wirklich Blut sein?
Insgesamt 108 Beweisstücke sichern die Ermittler in dieser Nacht. Doch das ist erst der Anfang. Denn während das forensische Labor von Dr. Henry Lee beginnt, diese Spuren zu analysieren, meldet sich ein Mann bei der Polizei. Jemand, der in der Nacht vom 20. November, also der Nacht nach Hellers Verschwinden, etwas gesehen haben will. Und was er berichtet, wirft ein neues Licht auf den Fall. Das Telefon klingelt also am 29. Dezember 86. Am anderen Ende der Leitung ist der Mann, der etwas Seltsames beobachtet hat. Sein Name ist Joseph. Er ist Schneepflugfahrer in der Nachbarstadt von Newtown. In der Nacht des 20. November, mitten im Schneesturm, fährt er wie gewohnt seine Route am Lake Shore entlang, als er plötzlich ein ungewöhnliches Bild sieht. Ein U-Haul-Truck mit angehängtem Holzschredder steht am Straßenrand, kurz vor einer Stahlbrücke über den See.
Der Truck und der Schredder stehen dort ganz allein, bei heftigem Schneetreiben. Es ist gegen 3:30 Uhr morgens. Als er sich nähert, winkt ihm ein Mann im orangefarbenen Poncho, dass er weiterfahren soll. Joseph denkt sich zunächst nichts dabei. Er findet es aber merkwürdig. Etwa eine Stunde später passiert er dieselbe Stelle erneut. Der Truck steht noch immer dort. Ein merkwürdiges Bild. Denn wer fährt bitte mitten im Schneesturm raus, um Holz zu häckseln? Erst nachdem Joseph von der Hausdurchsuchung bei Richard hört, zählt er 1 und 1 zusammen.
Werbung.
Wir haben beide das große Glück, dass wir eine sehr gute Beziehung zu unseren Eltern haben. Ich glaube, unsere Eltern wissen auch, dass wir ihnen unglaublich dankbar für alles sind, was sie für uns gemacht haben. Und dass sie uns immer unterstützt haben.
Ja, auf jeden Fall. Das sollten wir sie auch immer wieder wissen lassen. Ganz unabhängig von Geburtstagen oder so. Im Mai gibt es ja aber gleich 2 Tage, an denen man seinen Eltern auch nochmal ganz besonders danken kann, nämlich den Muttertag am 11. Mai und den Vatertag am 29. Mai. Damit habt ihr jetzt genug Vorlauf, falls ihr das nicht mehr auf dem Schirm hattet, aber natürlich reicht es auch vollkommen, ihnen mit Worten und einer Umarmung zu danken.
Aber falls ihr noch dazu was Kleines schenken wollt, dann können wir euch unseren Partner Flaconi empfehlen. Hier gibt's ja generell fast alles, was man aus den Kategorien Parfum, Skincare, Make-up und Haircare so braucht oder eben auch verschenken kann. Egal, ob jetzt eher kleinere Aufmerksamkeiten, exklusive Beauty-Sets oder für Unentschlossene der Flaconi-Geschenkgutschein. Da kann sich jeder selbst aussuchen, was ihm so gefällt.
Hier kommt der Service-Tipp der schwarzen Akte, um euch ein paar Inspirationen zu geben, was man so verschenken oder natürlich auch sich selbst kaufen könnte. Denn wie wäre es zum Beispiel mit dem Haarpflege-Travel-Kit von Moroccan Oil, einem Parfum von Yves Saint Laurent Y for Men oder einem Clinique for Men Post-Shaver Soother? Ansonsten klickt euch natürlich auch gern mal selbst durch den Shop, da werdet ihr sicher fündig.
Benutzt bei eurer Bestellung dann unbedingt unseren Rabattcode AKTE10, also Akte und die Zahl 10, alles groß und zusammengeschrieben. Damit könnt ihr bis zum 11. Mai 2025 10% auf flaconi.de, flaconi.at und flaconi.ch sparen. Immer ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro bzw. 59 Schweizer Franken.
Die jeweiligen Länderlinks und den Code AKTE10 findet ihr aber auch nochmal über die Shownotes im Beschreibungstext hier zur Folge. Vielen Dank an Flaconi für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Josephs Beobachtung lässt auch den Ermittlern das Blut in den Adern gefrieren. Sofort fahren sie mit ihm zu dem Ort, den er beschrieben hat, eine abgelegene Stelle am Lake Zoar. Von Newtown aus fahren die Ermittler etwa eine Viertelstunde zum See. Kaum treffen sie dort ein, entdecken sie Spuren, die sie aufhorchen lassen. Dutzende von Holzschnitzeln liegen verstreut am Ufer. Und zwischen den Spänen glitzert was. Kleine, grünliche Plastikteile, Textilfaser und Papierschnipsel. Einer der Detectives bückt sich und hebt einen halbwegs intakten Briefumschlag auf. Und er traut seinen Augen kaum. Durch das kleine Zellophanfenster auf dem Umschlag ist nämlich noch ein Name lesbar. Dort steht Heller.
Innerhalb kürzester Zeit wird der Ort zum Zentrum eines der aufwendigsten Spurensicherungsprozesse in der Geschichte von Connecticut. Die Ermittler errichten eine Art Zeltlager direkt am Ufer, wo sie tagelang bei eisiger Kälte jeden Zentimeter absuchen. Es ist ein Wettlauf gegen das Wetter. Der Schnee fängt an zu schmelzen. Beweise könnten für immer vernichtet werden.
Und was die Ermittler finden, das ist ziemlich verstörend. Zwischen den Holzschnitzeln liegen fein zerschnittene Stofffetzen in Blau und Grün. Farben, die zu Hellas Lieblingsnachthemd passen. Sie entdecken auch blonde Haarsträhnen, ein Teil eines menschlichen Zahns, ein Stück einer Zahnkrone und ein Stück Fingernagel. Lackiert in einem Rotton, wie er auch auf Nagellackflaschen in Hellas Badezimmer gefunden wird. Später wird im Labor die Farbe analysiert und die Farben stimmen exakt überein.
Die Liste der Funde wird immer länger. Insgesamt bergen die Ermittler 2660 blond gefärbte Haare, 69 Splitter menschlicher Knochen, etwa 85 Gramm menschliches Gewebe, ein Teil eines Schädels, ein Stück eines menschlichen Fingers und ein Zehennagel. Auch zahlreiche winzige Metallteile tauchen auf. Holzsplitter, Plastikfragmente und Stofffasern. All das wird in Plastiktüten verstaut und in das forensische Labor gebracht, wo auch schon die Gegenstände aus dem Haus von Heller und Richard analysiert werden. Ein Team aus Spezialisten beginnt, die Puzzleteile zusammenzusetzen.
Einige Tage später wird auch der See Lake Zoar selbst durchsucht. Die Polizei senkt dafür sogar den Wasserstand, indem sie das Kraftwerk oberhalb des Sees drosseln lässt. Taucher kämpfen sich durch das eiskalte Wasser und machen einen entscheidenden Fund. Denn auf dem Grund des Sees liegt etwas, tief im Schlamm eingebettet. Es ist eine Kettensäge. Die Seriennummer darauf wurde mit roher Gewalt herausgekratzt. Doch im Labor gelingt es den Technikern, sie wieder sichtbar zu machen. 592-1616. Die Ermittler suchen bei den Werkzeughändlern in der Gegend nach der passenden Verkaufsquittung und finden sie. Und der Käufer hat auch einen Namen. Er heißt Richard.
Die Kettensäge wird in ihre Einzelteile zerlegt und gründlich untersucht. In der fettigen Innenkammer des Motors, dort wo sich normalerweise nur Öl und Dreck absetzen, entdeckt der Forensiker Dr. Henry Lee mikroskopisch kleine Gewebereste und blonde Haare. Er vergleicht die Haare mit Proben aus Hellers Haarbürste. Die Struktur, die Farbe, selbst der Farbton des Bleichmittels stimmt überein. Einige Haare sehen sogar so aus, als wären sie herausgerissen worden. Viele haben Schnittspuren, aber nicht von einer Schere, sondern von einem schnell rotierenden, schneidenden Gerät.
Die Blutanalysen im Haus bestätigen den Verdacht weiter. Auf den Handtüchern entdecken die Ermittler nämlich Spuren von Blut, größtenteils unsichtbar. Erst durch Luminol sichtbar gemacht. Das ist damals noch eine recht neue Technik, die heute Standard ist, denn Luminol reagiert mit Blut und leuchtet unter Schwarzlicht auf.
Die Analyse der Spuren ergibt, auf den Handtüchern ist Blut vom Typ 0, derselbe wie bei Hella. Auf der Matratze im Schlafzimmer finden die Forensiker kleine Blutspritzer an der Seite. Laut Dr. Henry Lee ein Hinweis darauf, dass jemand in gebückter Haltung dort getroffen worden sein muss. Keine Schussverletzungen, sondern ein oder zwei stumpfe Schläge mit erheblicher Wucht.
Doch die Ermittler haben immer noch keine klar identifizierte Leiche. Um Richard anklagen zu können, müssen sie zweifelsfrei beweisen, dass Hella tot ist. Und wenn sie tot ist, dass sie durch ein Verbrechen ums Leben kam und dass Richard der Täter war. Ein reines Puzzle aus Indizien reicht nicht. Dr. Henry Lee formuliert es später in seinem Buch so: Wenn wir nicht nachweisen können, dass es ein Mord war, dann gibt es keinen Mordfall und ohne Mordfall keine Anklage.
Die Ermittler holen sich weitere Experten an Bord. Darunter ein Gerichtsmediziner, der die mikroskopischen Merkmale der Knochenfragmente untersucht. Er erkennt feine Rillen. Er glaubt, dass die von einer großen Maschine mit Schneideblatt verursacht wurden. Um herauszufinden, ob es wirklich der große Holzschredder war, starten die Ermittler einen grausigen Testlauf. Und zwar mit einem Schweinekadaver.
Ja, sie stecken das Tier durch einen identischen Holzschredder. Und das Ergebnis? Auch auf den Knochen des Schweins sind dieselben Rillen zu sehen. Der Gerichtsmediziner kann auch nachweisen, dass die am See gefundenen Knochenteile wirklich menschlich sind.
Damit ist bewiesen, im Lake Zoar liegen die Überreste einer Leiche. Jetzt fehlt nur noch der letzte physische Beweis, dass es auch wirklich die Überreste von Hella sind. Der Durchbruch kommt von einem Zahnarzt. Er sichtet Röntgenbilder von Hella. Einer der gefundenen Zähne passt exakt zu ihren Aufnahmen. Auch die gefundene Krone wird wieder erkannt. Jetzt ist es also offiziell. Die Überreste im Lake Zoar stammen von Hella. Die letzte, entscheidende Lücke im Beweisgefüge schließt sich damit.
Die Ermittler wissen jetzt also, wer die Leiche war. Aber sie wissen noch nicht, was genau mit Hella passiert ist. Also, was sich abgespielt hat. Für die Ermittler fügt sich aber ein Bild zusammen. Ein Bild, so grausam und verstörend, dass es kaum zu glauben ist. Doch die Spuren sprechen halt eine deutliche Sprache. Die Ermittler glauben, dass Richard seine Frau in der Nacht vom 19. auf den 20. November 86 ermordet hat. Und zwar in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer, am Fußende des Bettes.
Spuren von Hellas Blut deuten darauf hin, dass sie in diesem Moment entweder kniet oder sich über das Bett beugt. Dann schlägt Richard zu. Zweimal trifft er sie offenbar mit einem stumpfen Gegenstand. Der Kopf prallt gegen die Matratze. Sie sackt zu Boden und ist tot. Blut spritzt. Ein paar Tropfen landen auf dem Teppich. Die Polizei glaubt, Richard hat das alles akribisch geplant. Spontan wirkt die Tat nicht.
Richard wickelt die Leiche seiner Frau in eine Bettdecke und schleppt sie in die Garage. Dort wartet bereits ein neuer Gefrierschrank, den er erst vor kurzem gekauft hat. Er wird in dieser Nacht zum Zwischenlager für ihre Leiche. Anschließend versucht er, die Spuren im Schlafzimmer zu beseitigen, zum Beispiel mit Handtüchern, mit denen er vermutlich das Blut aufgewischt hat.
Gegen 2 Uhr in der Nacht kommt die Nanny Dawn nach Hause. Sie geht sofort ins Bett und ahnt nichts. Die Kinder schlafen in ihren Betten. Am nächsten Morgen, noch immer während des schweren Schneesturms, steht Richard früh auf. Er weckt die Nanny und sagt, sie müssten wegen eines Stromausfalls und Chaos durch den Schneesturm zu seiner Schwester fahren. Heller, behauptet er, werde später nachkommen.
Die Polizei rekonstruiert. Nachdem Richard, Nanny Dawn und die Kinder abgesetzt hat, kehrt er sofort nach Hause zurück. Jetzt beginnt Teil 2 seines Plans. Hellas Leiche ist inzwischen tiefgefroren, das heißt leicht zu transportieren. Er lädt sie in seinen Wagen und fährt zu einem abgelegenen Grundstück, das ihm gehört. Dort zersägt er den Körper mit einer Kettensäge. Danach bringt er die Teile zurück nach Hause und friert sie wieder ein. Gegen 19 Uhr holt er die Kinder und die Nanny von der Schwester ab und zusammen fahren sie alle zurück nach Hause.
Am nächsten Abend, im Schutz der Dunkelheit, packt er die Körperteile in Plastiksäcke. Er hat einen U-Haul-Transporter und einen Holzschredder gemietet. Außerdem fährt er zum Ufer des Lake Zor.
Zeuge Joseph sieht ihn dort zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr morgens bei Eiseskälte. Er sieht den Truck, den Häcksler, Richard und fliegende Partikel, die wie Schnee durch die Nacht wirbeln. In Wahrheit sind es aber Knochenfragmente, Haare und Zähne. Denn laut den Ermittlern wirft Richard die zerstückelten Überreste seiner Frau in den Holzschredder. Hinterher stopft er noch Holz hinein, um auch letzte Spuren zu beseitigen. Doch selbst dieser teuflisch, vermeintlich clevere Plan reicht nicht aus, denn forensische Spezialisten sind ihm am Ende überlegen.
Trotzdem, die genaue Todesursache von Heller bleibt unklar. Das alles ist ja nur eine mögliche Rekonstruktion der Ereignisse. Doch unter den gefundenen Resten sind Zähne und ein Fingerknochen, aus denen man Hellers Identität sicher bestimmen kann. Auch ein Brief, den sie am Vorabend noch in ihrem Nachthemd hatte, geht fast unversehrt durch den Häcksler. Und Richard hat die Kettensäge, mit der er die Leiche zerteilt hat, in den Fluss geworfen.
Die Indizien und forensischen Beweise sind genug für einen Haftbefehl gegen Richard. Am 13. Januar 87, gegen 21 Uhr, rücken mehrere Dutzend State Troopers und Polizeieinheiten zu seinem Haus in Newtown aus, fast 8 Wochen nach Hellers Verschwinden.
Die Ermittler fordern ihn auf, das Haus zu verlassen. Doch Richard weigert sich, sagt, er werde erst am nächsten Morgen rauskommen. Die Polizei lässt nicht locker. Sie rufen ihn an, reden auf ihn ein. Die Kinder, die im Haus schlafen, bekommen von all dem angeblich nichts mit.
Erst gegen 12:30 in der Nacht kommt Richard schließlich heraus, schweigend und emotionslos. Die Öffentlichkeit, die davon wenig später aus der Zeitung erfährt, die ist natürlich schockiert. Wie konnte dieser Mann seine Frau nur auf so grausame Weise töten und ja fast damit durchkommen?
Doch Richard behauptet weiterhin, er sei unschuldig. Er behauptet, Heller sei einfach verschwunden. Er habe sie nicht umgebracht. Vielleicht, so hoffe er, taucht sie ja eines Tages doch noch wieder auf. Das sagt er auch während des Prozesses gegen ihn. Richard tut das, was er von Anfang an tut. Er leugnet. Und das gut. Er hat ja sogar einen Lügendetektortest bestanden.
Die Vorbereitungen für den Prozess gegen ihn dauern lange. Der startet im Mai 88, also 1,5 Jahre nach Hellers Verschwinden. Und schon kurz nach der Anklage explodiert der Fall in der Öffentlichkeit. Nicht nur wegen der schaurigen Details, sondern auch wegen der damals neuen forensischen Techniken. Connecticut ist wie im Bann und die ganze Nation schaut zu.
Weil die Medien schon vor dem Prozess so viel berichten, verlegt man den Prozess vorsichtshalber von Newtown nach New London, rund 160 Kilometer entfernt. Dort beginnt im Mai 1988 der Prozess. Mit mehr als 100 Zeugen und über 650 Beweisstücken. Er will knapp 4 Monate dauern.
Ja, die Anklage steht jetzt vor einer schwierigen Aufgabe, denn sie muss erstmal beweisen, dass überhaupt ein Mord stattgefunden hat, denn eine vollständige Leiche gibt es ja nicht. Aber sie bringt eine Flut an Indizien ins Rollen. Es gibt Haare, Zahnfragmente, Gewebe, einen Fußnagel. Spuren, die mit Holzschnitzeln vermischt sind, die aus derselben Maschine stammen sollen, nämlich diesem geliehenen Häcksler.
Es folgen Auftritte von Dutzenden Experten, die die Jury mit technischen Details konfrontieren. Dr. Henry Lee allein sagt mehrere Tage lang aus. Aber das Highlight der Beweisführung bleibt der Zahn. Oder besser gesagt, mehrere Fragmente. Ein forensischer Zahnarzt zeigt der Jury anhand von Röntgenaufnahmen, dass ein gefundenes Zahnfragment exakt zu einem unteren Zahn von Heller passt. Medizinisch absolut sicher, sagt er. Das ist Heller.
So, die Verteidigung versucht währenddessen, Zweifel zu sehen. Sie spricht von einer Verschwörung, von schludrigen Ermittlungen, von einem Fall ohne Leiche und ohne klaren Tatort. Und Richard? Der beteuert weiterhin seine Unschuld.
Nach mehreren Monaten geht die Jury in ihre Beratungen. Und dann kommt es zum Eklat. Nach unglaublichen 17 Tagen weigert sich ein einzelner Juror, einen Schuldspruch mitzutragen. Er blockiert die Gruppe und will am Ende gar nicht mehr zurück in den Gerichtssaal. Schließlich, am 15. Juli 1988, bleibt dem Richter keine andere Wahl. Er erklärt den Prozess für gescheitert. Ein sogenannter Mistrial. Richard ist damit wieder auf freiem Fuß.
Ja, und das bedeutet für viele ein Schlag ins Gesicht. Für die Ermittler, die monatelang rund um die Uhr gearbeitet haben. Für Hellers Freunde und Familie. Und für das ganze Land, das diesen bizarren Prozess live verfolgt hat. Der Staat Connecticut reagiert schnell, denn ein zweiter Prozess wird vorbereitet.
Am 7. September 1989 beginnt der zweite Prozess. Fast 3 Jahre nach Hellers Verschwinden. Dieses Mal in Norwalk, wieder weiter weg von Newtown, um möglichst neutrale Geschworene zu finden. Die Anklage bringt dieselben Beweise vor. Auch neue Stimmen treten auf. Hellers Schwager, also Richards Bruder, berichtet, dass Richard sich nach Beginn der Polizeiaktion sogar spöttisch gegeben habe. Er soll gesagt haben, lass sie tauchen, es gibt keine Leiche, sie ist weg.
Die Verteidigung bleibt bei ihrer Linie. Die Beweise seien nicht eindeutig. Der Zahn könnte ja jeder Frau gehören. Die Polizei habe möglicherweise selbst Indizien manipuliert. Und Heller? Vielleicht lebt sie ja noch. Richard selbst wirkt wie zuvor, kontrolliert und ungerührt. Keine Gefühlsregung, keine Reaktion, als am 20. November 89, nach nur 8 Stunden Beratung, das Urteil verkündet wird. Schuldig.
Am 9. Januar 1990 wird das Strafmaß endlich verkündet. Richard, mittlerweile 52 Jahre alt, wird zu 50 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht lehnt den Antrag der Verteidigung auf ein drittes Verfahren ab. Die Beweise seien ausreichend. Die Gerechtigkeit habe, wenn auch im zweiten Anlauf, gesiegt.
Der Mord an Heller erschüttert nicht nur eine Gemeinde, sondern er verändert die Rechtsprechung. Es ist das erste Mal im Bundesstaat Connecticut, dass ein Mensch wegen Mordes verurteilt wurde, ohne dass es eine vollständige Leiche gab. Der Staatsanwalt sagt der New York Times später Folgendes. Es ist vielleicht die ungewöhnlichste Strafverfolgung in der Geschichte Connecticuts. Normalerweise, so sagt er, beginne ein Mordprozess mit einem klaren Fakt, dem Tod. Doch hier musste die Anklage diesen Fakt erst beweisen, mit einem Zahn, ein paar Haaren und winzigen Knochensplittern.
Für viele Ermittler, Reporter und Juristen bleibt der Fall ein Meilenstein. Haare können eine Geschichte erzählen, sagt Forensiker Dr. Henry Lee später. Er hat über 8000 Fälle bearbeitet, aber keiner bleibt ihm so im Gedächtnis wie dieser, erklärt er später in einer Doku.
Und was wurde aus Richard? Er verbringt Jahrzehnte hinter Gittern, doch nicht alle 50 Jahre seiner Strafe. Am 30. Januar 2020 wird er wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Da ist er 82 Jahre alt. Er kommt erst in ein Übergangswohnheim für Veteranen, später sogar in ein Obdachlosenheim.
Und der Fall inspiriert sogar Hollywood. Szenen in dem Film Fargo sollen an Hellers Schicksal angelehnt sein.
Vielleicht ist das die verstörendste Wahrheit in dieser Geschichte, dass ein Mensch versucht hat, einen anderen buchstäblich verschwinden zu lassen und es ja fast geschafft hätte. Ohne den hartnäckigen Einsatz von Hellas Freunden, dem Privatdetektiv Keith, und ohne moderne Forensik wäre dieser Mord womöglich tatsächlich nie aufgeklärt worden.
Am Ende bleibt die Frage, wie viel Beweis braucht es, um einen Mord zu beweisen? Und was sagt es über unsere Vorstellung von Gerechtigkeit, wenn ein Mensch so kalt und berechnend tötet und Jahrzehnte später dennoch wieder frei sein kann?
Ja, Patrick, was macht der Fall mit dir?
Ja, ich würde eher sagen, ist es jetzt gerecht oder nicht? Und also, ich kann für mich die Frage nicht so eindeutig beantworten, um ehrlich zu sein.
Welche Frage meinst du jetzt
genau? Naja, ob das Urteil jetzt gerecht ist oder nicht, beziehungsweise dass er halt ja auch dann wegen guter Führung früher rausgelassen wurde, auch wenn er da schon ein bisschen über 80 Jahre alt ist.
Ja, also ich meine, letztendlich hat er ja eine Teilstrafe abgesessen und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so viel geiler ist, in einem Obdachlosenheim zu leben als im Gefängnis. Also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein krasser Sprung in seiner Lebensqualität. Ist schwierig zu beantworten, ne? Ob man ihn wirklich vorzeitig entlassen hätte sollen oder nicht. Aber ich finde es einfach so krass, dass der gedacht hat, dass er damit durchkommt. Also ich meine, wir haben ja nichts über seine Psyche gelernt in dieser Folge und wissen darüber auch nichts. Also es ist ja klar, dass das kein gesunder Mensch ist, weil sonst tust du sowas nicht. Also das können wir an der Stelle gar nicht beurteilen. Aber wie auch immer ist so diese Vorstellung, ja, dass der seine Frau versucht hat, so verschwinden zu lassen und er ja fast damit durchgekommen wäre, das ist super krass.
Und was meinst du, war der Auslöser? Weil ich könnte mir vorstellen, dass er sich so gedacht hat, okay, sie will die Scheidung, sie ist mir so ein bisschen auf die Schliche gekommen, dass ich da jetzt auch noch Affären am Laufen habe.
Ja.
Und sein bisher ja guter Ruf als Hilfspolizist und auch als Pilot natürlich, die haben ja auch generell ein sehr hohes Ansehen, dass das alles dann beschädigt wird, dass er nur deswegen, also nichts kann es rechtfertigen, will ich dazu sagen, nichts kann es rechtfertigen, aber trotzdem, dass er es nur deswegen jetzt gesagt hat, nö, weißt du was, dann mache ich das auf meine, dann beende ich das auf meine Art und Weise.
Ja, wahrscheinlich ist es aber genau das, ne, dass der Ruf irgendwie geschädigt wird, das Image und vielleicht auch, dass ja eine gewisse Macht verloren geht an der Stelle. So, die Macht, die er als Ehemann über sie, die Ehefrau hat, kann ich mir auch vorstellen, ne, dass er vielleicht nicht damit klargekommen ist, dass die Frau die Ehe beendet, sondern dass wenn, dann er als Mann die Ehe hätte beenden sollen. Also vielleicht war das ein Zusammenspiel aus all dem. Plus, wie gesagt, ja wahrscheinlich irgendeine eine psychische Krankheit, die da eine Rolle spielt. Weil wenn du eine gesunde Psyche hast, dann kann das keine Idee sein, die du hast, um dich von deiner Frau zu lösen.
Vielleicht das ist so eine Art von Narzissmus, ich weiß nicht. Also wenn dann halt diese Anerkennung, die du von außen so unbedingt brauchst, auf einmal dann einbricht, weil deine Frau sich von dir scheiden lassen will. Ich meine, das hat sich ja auch ein bisschen schon so, man hat schon natürlich diese Probleme so durchblicken sehen, so, ne, dass auch Freunde ja erzählt haben, dass sie blaue Flecken hatte und so, aber nie was gesagt hat.
Ja, ja. Ja, aber dann, also offensichtlich hat er sich keine Gedanken gemacht, wie es weitergeht, weil es ist doch klar, dass sie vermisst wird. Sie hat Kinder, sie hat Freunde, sie hat Familie, Nachbarn. Also natürlich sagt ja keiner so, ach so, die ist weg. Ja, na gut. Aber ja, wahrscheinlich denken die Leute in dem Fall gar nicht so weit.
Und er denkt, denke ich mal, auch überhaupt gar nicht an die Kinder. Weil darüber haben wir jetzt auch nicht so großartig gesprochen, was aus den dreien dann geworden ist. Aber wenn sich denn dein Partner von dir scheiden lassen will, dann müsste dein erster Gedanke doch eigentlich auch direkt an deine Kinder gehen, die du ja mit diesem Partner hast, mit dieser Partnerin, was das Beste für die ist, für
eigentlich
die drei.
Ja, ja, aber stattdessen hat der sich den Plan gemacht, ne? Und auch da, er hat ja bestimmte Dinge besorgt, also diese Tiefkühltruhe und das Auto, was er angemietet hat. Also das war ja auch ein Prozess, in dem er ja immer wieder hätte sagen können, nee, super dumme Idee, mache ich natürlich nicht. Aber er hat sich ja richtig vorbereitet und ja, also diese grausame Art und Weise, die der sich da überlegt hat, das muss ja auch für die Ermittler vor Ort furchtbar gewesen sein. Es war arschkalt und dann musst du halt so kleine Fragmente da zusammensuchen. Also das stelle ich mir auch unfassbar hart vor.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben es letztes Mal auch gehabt, wo wir ein sehr gut, das war ja ein deutscher Fall, der hier so Berlin-Brandenburg gespielt hat, wo die Polizei auch echt gute Arbeit geleistet hat.
Ja.
Und hier, also klar, am Anfang hatten wir so ein bisschen, dass die Polizei gesagt hat, also ne, vielleicht aus der Vermutung heraus, das ist so ein Polizeifreund, dass sie nicht arbeiten. Aber danach haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet, muss man echt mal sagen.
Ja, die Polizei kann man an der Stelle auf jeden Fall loben, das stimmt. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese schwarze Akte für heute. Freuen uns natürlich wie immer, das wisst ihr doch, wenn ihr uns positiv bewertet, da wo ihr uns hört, wenn man das da machen kann in dieser App. Und schreibt uns gerne bei Instagram, wenn ihr wollt, da heißen wir Schwarze Akte. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.